Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute geht er zu Ende, der G7-Gipfel im schönen Elmau. Und was hat er gebracht? Zu wenig, das sagen jetzt schon viele Kommentatoren. Der Journalismusprofessor Hendrik Müller schreibt im Spiegel, der Gipfel müsste den Westen retten. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir wollen mal über das Konzept des Westens sprechen, ob das noch zu retten ist. Und zwar mit dem Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Herr Münkler, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Korkowski.
Wissen Sie, was im Jahr 2022 damit gemeint ist, mit der Westen?
Ja, es ist jedenfalls nicht mehr der alte Westen, der geografisch auch als Westen identifizierbar war, als Westeuropa plus Nordamerika, sondern es ist ein global gedachter Westen, also ein Westen in Anführungszeichen, einer, der sich gegen den Block der neuen Autoritären formiert, also insbesondere Russland und China, und sich global versteht.
Aber stimmt das denn? Ist der Westen tatsächlich auch der Süden, wie Olaf Scholz behauptet, also auch Indien, Indonesien, Senegal, Argentinien, also die ganzen Länder, die zu Gast waren beim G7-Gipfel?
Ja, das ist eher eine politisch vereinnahmende Äußerung von Scholz, sozusagen Werbung dafür, dass sich besagte Länder eher an der EU und den USA, Kanada und so weiter orientieren, als dass es jetzt im Sinne eines fest formierten Blocks ist. Man muss überhaupt, wenn man über den Gipfel in Elmau sagen, auf den ersten Blick, das sagen ja einige, ist es viel heiße Luft. Auf den zweiten Blick allerdings ist es die Neuformierung geopolitischer Konstellationen. Und da muss man einfach bedenken, dieser Gipfel ist ja kein Entscheidungsgremium, sondern Konsultations- und Orientierungsrahmen. Und da geht es darum, bei der Formierung dieser Neukonstellationen halt auch nach Verbündeten zu suchen, die entweder bei wirtschaftlichen Pressionen oder auch bei der Verfügbarmachung von Rohstoffen, Ressourcen, eine lange durchzuhaltende Konfrontation mit den Autoritären von großer Relevanz ist. Und da hat Scholz, denke ich, ein interessantes Konzept entwickelt, indem er sagt, ich versuche es mal über den Begriff der Demokratie. Länder, die teilweise mit Europa oder auch den USA nicht unbedingt zu nur positive Erfahrungen haben, sei es in der Kolonialgeschichte, sei es im Sinne von Ausbeutung, heranzuziehen an uns, um auf diese Weise unsere eigene Front und unsere Durchhaltefähigkeit, unsere Durchschlagskraft zu stärken.
Aber dann ist ja die Demokratie tatsächlich nur der kleinste gemeinsame Nenner. Die Lücken in dieser Wunsch-Einheitsfront, wie Sie es nennen, namens der Westen, die sind doch viel zu groß. Die größte Demokratie Indien, da profitiert man lieber von Putin, als ihn zu boykottieren in Sachen Öl. Der Senegal, ebenfalls demokratisch, macht sich lieber von chinesischen Milliardenkrediten abhängig, als auf den Westen zu warten. Das NATO-Mitglied Türkei, wenn man denn auch den zum Westen zählen darf, will die NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens verhindern und noch näher dran Viktor Orban natürlich. Ungarn macht nicht mit bei vielen Sanktionen gegen Russland. Was bleibt denn noch von dieser Einheitsfront?
Naja, man darf jetzt nicht erwarten, dass gewissermaßen auf einen Pistolenschuss alles schon steht. Und zwar so, wie man das will, sondern es ist Work in Progress. Es ist ein neuer Westen, ein anderer Westen, der entsteht. Und wenn man dann auf die Türkei guckt, dann ist man sich nicht sicher, ob die dabei ist oder ob die nicht womöglich als eigenständige Regionalmacht an der Schnittstelle dreier Kontinente ihre Politik macht, neoimperial, dem Versuch, sich an alter osmanischer Herrlichkeit zu orientieren. Das ist ja etwas, was bei Erdogan seit 10, 15 Jahren erkennbar ist. Und Indien, ja gut, ich meine, die sagen von sich zwar, sie seien die größte Demokratie der Welt, aber unter Modi tatsächlich ein ziemlich rabiater Hindu-Nationalismus und Rechtsstaat, naja, Gott, und derlei mehr. Also wie soll ich sagen, dieser Westen, wenn Sie so wollen, besteht im Prinzip aus einem Kernwesten und dann, also immer in Anführungszeichen, weil das nicht geografisch fixierbar ist, und einem System von engeren und weiteren Kreisen im Sinne der Orientierung an diesen sieben Mächten oder aber einer größeren Distanz gegenüber. Aber Sie werden sehen, es wird jetzt in zunehmendem Maße, man kann das absehen an der Formel, whatever it takes, im Hinblick auf die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine, ein geopolitischer Akteur sein, bei dem es auch darauf ankommt, dass die Europäer eigene Fähigkeiten haben und einen eigenen Willen. Denn wie eng USA und Europa auf Dauer zusammen sind, wird von Wahlen in den USA abhängen, von denen wir nicht wissen, wie sie ausgehen. Ändert aber nichts daran, zu sagen, wir haben eine neue geopolitische Situation, in der die Vorstellung vom alten Westen überarbeitet worden ist, aber vor allen Dingen die Vorstellung von der einen Welt mit ihren gemeinsamen Menschheitsproblemen in den Hintergrund getreten ist. Das hat sich in Elmau auch gezeigt.
Immerhin wollen die G7-Staaten nun Chinas neuer Seidenstraße etwas entgegensetzen mit einer globalen Infrastrukturinitiative für 600 Milliarden Dollar. Was halten Sie davon? Kommt das zu spät?
Ja, ich meine, natürlich kommt es, sagen wir mal, spät. Ob zu spät, das wird man erst in ein paar Jahren sehen können. Aber man reagiert darauf. Ich meine, was wir seit geraumer Zeit sehen, ist ein Kampf um neue Einflusszonen. Die Chinesen haben das im Sinne der Katzenpfotenstrategie von Deng geschickt gemacht. Man hat das lange gar nicht als solches wahrgenommen, was sie da an Einflusszonenpolitik treiben. Die Russen machen es mit militärischer Macht, sonst haben sie ja auch nicht so furchtbar viel zu bieten. Teilweise natürlich auch mit Rohstoffexporten, na gut, eher sichtbar. Und die Europäer und die USA müssen überlegen, wie sie in anderer Form ebenfalls Zonen des Einflusses organisieren. Und dieses Rennen gewissermaßen um die zweite Reihe. Also die zweite Reihe, das wären diejenigen, die weder zum Block der Autoritären noch zum Block des Westens definitiv gehören. Das hat jetzt begonnen.
Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler im Deutschlandfunk Kultur. Herr Münkler, danke für das Gespräch.
Gerne.